Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, was fermentierte Lebensmittel eigentlich sind und wie sie sich von einfach schlecht geworden unterscheiden. Wenn du erfahren möchtest, welche unterschiedlichen Arten von Fermentation es gibt und welche Mikroben da am Werk sind. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, warum Fermente überhaupt für deinen Darm, dein Immunsystem und sogar deine Stimmung spannend sein können. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Wenn man sich mit Darm und Darmgesundheit beschäftigt, dann stoßt man unweigerlich irgendwann auf das Thema fermentierte Lebensmittel. Und obwohl dieses Thema jetzt wirklich total im Trend ist und fast sozusagen in aller Munde, ist es überhaupt kein neues Thema. Die Menschheit fermentiert seit mindestens 9000 Jahren, wahrscheinlich schon länger. Zum Beispiel ist es so, dass in China, da hat man Rückstände eines fermentierten Getränks aus Reis, Honig und Früchten gefunden. Das wird geschätzt auf 7000 bis 6600 vor Christus. Also das ist schon mal ganz beeindruckend. Und auch in Ägypten zum Beispiel, da war Bier und fermentiertes Brot, also Sauerteigbrot, schon um 3000 bis 3500 vor Christus ein tägliches Basislebensmittel. Man vermutet sogar, dass Fermentation älter ist als die Landwirtschaft. Es gibt da archäologische und ethnologische Daten, die darauf hindeuten, dass Jäger- und Sammlergruppen in Nordostasien schon ca. 8000 bis 3000 vor Christus fermentiert haben, also noch bevor der Ackerbau richtig etabliert war. Und wenn man in unseren Breiten schaut, auch da ist das Fermentieren von Lebensmitteln zum Haltbarmachen schon eine ganz lange Tradition. Nicht nur Milchprodukte, also quasi Käseherstellung, klarerweise dann auch gleich Buttermilch und Sauermilch. Und dann natürlich auch fermentierte Getränke wie Bier, Wein, Most und dann natürlich die ganze Palette der Gemüsesorten. Das Sauerkraut kennt bestimmt jeder und ich habe ein Buch gefunden bei mir zu Hause, ein ganz ein altes, das heißt, es nennt sich Vom Essen auf dem Lande von Franz Meyer-Bruck. Und da steht zum Beispiel geschrieben, dass das Kraut, also Sauerkraut, das wurde bei den Bauern täglich als Voressen gegessen, denn es galt als Garant der Gesundheit, wurde aber dann später durch die Kartoffeln verdrängt. Man hat gesagt, kommt das Kraut ins Haus, muss der Doktor hinaus. Das sagten die Alten und mit Kraut vertreibt man Flöhe und Kopfweh, also Flöhe und Kopfweh. Und wenn man die Krautsuppe, also die im Krautfass sich bildende Brühe trinkt, dann soll das auf nüchternem Magen getrunken Magenleiden beheben, gegen Fieber, Husten und Halsschmerzen helfen. Darum hat man sich auch um seinen Krautacker wirklich immer gut gekümmert und er wurde zum Beispiel gegen Ungeziefer mit geweihtem Ignatiuswasser besprengt und der Bauer betete dann an drei Ecken des Krautackers um Schutz und himmlischen Segen. Und beim vierten Eck sollten dann Würmer und anderes Ungeziefer entkommen können. Also du siehst schon, da ist ganz viel Tradition, ganz viel Wissen, das sich über Jahrtausende angesammelt hat. Und es ist gut, dass das jetzt wieder ein Revival erlebt, denn fermentierte Lebensmittel sind wirklich etwas ganz Besonderes für unsere Gesundheit. Und drum möchte ich dir in dieser Bauchdetektivgeschichte einen Einblick geben. Und wir starten gleich mal mit der Frage, was sind fermentierte Lebensmittel überhaupt? Wenn wir jetzt Fermentation ganz einfach runterbrechen, dann sind drei Zutaten nötig. Erstens einmal ein Substrat, das fermentiert wird, also gefressen wird, zum Beispiel Kohl, Kraut, Karotten, rote Rüben, Milch, Tee mit Zucker, Sojabohnen, Teig, also irgendein Substrat. Dann brauchen wir Mikroorganismen, Bakterien, Hefen oder Pilze und Zeit. Und dazu noch eine passende Umgebung, also die Temperatur muss stimmen, es muss Salz eventuell dazukommen und Sauerstoff. Und fermentieren heißt jetzt eigentlich nichts anderes, als dass Mikroorganismen ein Lebensmittel fressen. Also fermentieren ist sozusagen der Fachausdruck für fressen und weiterverarbeiten. Und was da passiert ist, dass sich neue Stoffe bilden. Also das heißt, die Mikroorganismen nehmen zum Beispiel den Zucker, den Milchzucker oder die Glucose, also den Traubenzucker her oder den Fruchtzucker und verwandeln den in neue Substanzen. Und diese Stoffe, die sie da produzieren, die verändern den Geschmack, die Haltbarkeit und das wissen wir mittlerweile recht gut, auch die Gesundheit von den Personen, die das Lebensmittel dann essen. Und klarerweise stand lange Zeit vor der Erfindung des Kühlschranks das Haltbarmachen im Vordergrund. Und deswegen gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, keine Kultur auf der Welt, die nicht in irgendeiner Form die Fermentation genutzt hat, um Lebensmittel einfach haltbar zu machen. Das ist nämlich auch gleich ein ganz wichtiger Unterschied. Fermentation ist nicht dasselbe wie etwas ist schlecht geworden. Zum Beispiel, du hast Milch draußen stehen lassen, bist dann weggefahren übers Wochenende im Sommer und wenn du dann zurückkommst, dann ist diese Milch kaputt. Ja? Die kannst du nicht mehr trinken, die schmeckt ganz grauslich, die stinkt. Ja? Und das ist kein Lebensmittel mehr in dem Sinn. Ja? Warum? Weil da zufällig Keime aus der Umgebung in die Milch gekommen sind und sich komplett unkontrolliert vermehrt haben. Es sind wahrscheinlich Schimmel dazugekommen, irgendwelche Bakterien, die man dort nicht haben will. Drum stinkt es dann, die Konsistenz ist ganz anders. Das ist ein komplettes Chaos, kein gezielter Prozess. Und bei der Fermentation, da geht es aber darum, dass wir genau das Gegenteil versuchen. Also das heißt, wir gestalten die Umgebung bewusst so, dass nur bestimmte Mikroorganismen gute Bedingungen vorfinden und sich durchsetzen. Zum Beispiel beim Sauerkraut ist das der Salzgehalt und ein gewisser Luftabschluss. Oder bei der Joghurtherstellung ist es eine ganz bestimmte Temperatur und die richtigen Starterkulturen, die zugegeben werden. Also das Ergebnis ist dann auch wirklich sicher, es ist vorhersehbar und vor allem auch genießbar und sogar schmeckt sogar gut, wenn wir jetzt an Joghurt, an Käse oder andere Dinge denken. Grundsätzlich kann eine Fermentation auf drei Wegen starten. Es gibt die wilde Fermentation, dann das Backslopping und eine Fermentation mit definierten Starterkulturen. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Beginnen wir mal mit der wilden Fermentation. Da wird mit Mikroben, Mikroorganismen gearbeitet, die schon da sind. Zum Beispiel auf der Oberfläche von den Pflanzen, also Kraut zum Beispiel, Karotten, Schwammerl, rote Rüben, auf unseren Händen oder in der Küchenumgebung. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Sauerkraut. Da schneidet man ja Kraut oder Kohl, wie es in Deutschland heißt, mischt ihn mit ungefähr 2% Salz, dann stampft man ihn, bis der Saft rauskommt, dann presst man das Ganze in ein Glas, sodass es mit der Lake bedeckt ist, mit dieser Salzlake. Und dann in den ersten Tagen übernehmen Milchsäurebakterien die Fermentation. Und die Bakterien kommen direkt von der Krautoberfläche. Und wenn dann der pH-Wert sukzessive sinkt, weil Säuren produziert werden und es im Glas dann auch nicht nur sauer, sondern auch sauerstoffarm wird, dann kommen andere Arten ins Spiel, die dann eben bessere Bedingungen vorfinden. Das ist zum Beispiel Lactobacillus plantarum oder Lactobacillus brevis. Und alle diese Bakterienarten haben eines gemeinsam, sie fressen die Kohlenhydrate aus dem Kraut und produzieren vor allem Milchsäuren, ein bisschen Essigsäure und Kohlendioxid. Der pH-Wert, der sinkt ungefähr auf 3,5 bis 3,8. Und das ist genau das Milieu, in dem sich eben die Milchsäurebakterien super wohlfühlen, aber andere potenziell schädliche Keime keine Chance mehr haben. Und genauso läuft es auch ab beim Kimchi oder wenn man Karotten oder anderes Gemüse, Gurken einlegt. Also man muss da keine Bakterien reingeben, die sind schon da und man gibt ihnen nur mit dem Salz, der Temperatur und dem Luftabschluss die richtigen Bedingungen. Die zweite Variante der Fermentation nennt man Backslopping. Es gibt da leider eigentlich gar kein gutes deutsches Wort dafür. Es wäre eher vielleicht Folgekulturverfahren oder Beimpfen mit einer Vorkultur oder Restkultur. In der Bäckerei spricht man vom Anstellgut, also Sauerteig-Anstellgut, das wäre das Backslopping-Material. Also man beimpft quasi eine neue Charge mit einer Restkultur aus der vorhergehenden. Also vielleicht kennst du diesen Hermannkuchen, das hat es gegeben, kann ich mich erinnern, wie ich klein war, also in der Volksschule, glaube ich, da war das so ein Kuchenteig, den hat man weitergegeben und hat den dann gefüttert, den Hermann, und wieder eben Zucker und Mehl ein bisschen dazugegeben und irgendwann hat man dann gebacken und bevor man ihn gebacken hat, hat man ein bisschen was weggegeben und das war wieder dann der neue Hermann und den hat man dann wieder aufgeteilt und so weiter. Ja. Das ist genau das. Also das war Backslopping, was wir damals gemacht haben. Und ein ganz, ganz prominentes Beispiel ist eben der Sauerteig. Ein Sauerteig besteht aus Milchsäurebakterien und also oft Lactobacillus plantarum, Brevis und andere, je nach Mehl und Region, und Hefen. Also die Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae und auch Candida humilis. Sowohl die Bakterien als auch die Hefen fermentieren fleißig drauf los. Sie verwenden da Zucker, wenn da ein bisschen einer dabei ist, aber natürlich auch die Kohlenhydrate aus dem Mehl und vor allem spalten sie das Gluten auch in kleinere Teilchen auf und fermentieren die Fructooligosaccharide, die Fructane, die ja in den glutenhaltigen Getreidesorten Weizen, Dinkel, Roggen, die ja als Brotgetreide dienen, in unseren Breiten drinnen sind und da kümmern sie sich drum. Die Hefen produzieren CO2, da geht dann der Teig schön auf. Und die Milchsäurebakterien, die produzieren Milchsäure, Essigsäure und andere Aromastoffe, die eben dem Sauerteigbrot sein typisches Aroma verleihen. Es ist auch länger haltbar und eben weil Fructooligosaccharide, also ein Teil, also das sind gewisse FODMAPs, gefressen, fermentiert werden, ist das auch oft viel, viel besser verträglich als, sagen wir jetzt einmal, ein Gebäck, das nur mit Hefe gemacht wird, weil die Hefe einfach nicht so gründlich fermentiert und auch oft nicht so viel Zeit hat. Man darf ja nicht vergessen, bei der Sauerteigbrotherstellung wird diese Fermentation wirklich zelebriert. Das sind oft 24 bis 48 Stunden, die das Brot aufgehen kann, wo der Teig, also wo die Mikroorganismen arbeiten können, und dann wird es erst gebacken. Aber dieses Backslopping, das gibt es auch beim Kefir. Hier habe ich schon mal eine Bauchdetektivgeschichte aufgenommen. Die verlinke ich dir gerne auch unten in den Shownotes nochmal, wenn du da näher reinhören möchtest. Also diese Kefirknollen, die werden ja immer wieder verwendet. Oder eben auch beim Kombucha. Da gibt es auch den Kombucha-Pilz unter Anführungszeichen. Kefir und Kombucha, das ist wirklich ganz, ganz interessant. Also hör da gerne rein in die Bauchdetektivgeschichten 61 und 66. Schau in die Shownotes, da habe ich sie dir unten auch verlinkt. Ja, und beim selbstgemachten Joghurt, das man sich zu Hause machen kann, da wird auch mit der Backslopping-Methode gearbeitet, nämlich man nimmt einfach ein paar Löffel vom alten Joghurt und tut das in die neue Milch hinein. Die letzte Variante der Fermentation ist die mit definierten Starterkulturen. Da sind die Mikroorganismen eben nicht wild oder Backslopping, also Vorkulturen, sondern die werden ganz gezielt ausgewählt, sind charakterisiert und werden dann, wenn die Temperatur und alle Konditionen eben passen, gezielt zugesetzt. Typisches Beispiel ist die Joghurtherstellung in der Molkerei. Da wird die Milch zuerst pasteurisiert und damit man mal unerwünschte Keime zurückdrängt, und dann werden typischerweise zwei Starterstämme am häufigsten zugegeben, Lactobacillus delbrueckii, Subspecies bulgaricus und Streptococcus thermophilus. Es gibt auch einige Joghurtprodukte mit Bifidobakterien oder anderen Lactobacillus-Arten natürlich. Und was vielleicht in unserem Breiten nicht so bekannt ist, aber was auch mit definierten Starterkulturen gemacht wird, ist Miso, Sojasauce und auch Amazake. Amazake ist ein trinkbarer, süßer, fermentierter Reisbrei. Und alle diese drei Produkte, Miso, Sojasauce und Amazake, bei all diesen ist der Starterorganismus ein Schimmelpilz, Aspergillus ricee. Und der wird auf Reis oder Sojabohnen angesiedelt und er bildet ein weißes Myzel, den sogenannten Koji-Pelz. Und dieser Aspergillus ricee, der produziert sehr viele Enzyme, Amylasen, Proteasen und Lipasen, also quasi Scheren, die Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate zerschnipseln können und die wandeln dann entsprechend Stärke in Zucker und Proteine in einzelne Aminosäuren um und die Fette werden auch aufgespalten von diesen Enzymen, die der Koji-Pilz produziert. Und später kommen auch oft noch Milchsäurebakterien und Hefen dazu, die dann das Aroma weiterentwickeln. Ja, und etwas, das man in Japan immer und überall mal bekommt, ist Natto. Natto ist eine sehr, sehr schräge Sache, möchte ich sagen. Also entweder man liebt es oder man hasst es. Ich habe es natürlich probiert, bin nicht so der Mega-Fan. In Japan wird das einfach auf Reis gegessen. Und das sind einfach gekochte Sojabohnen, die dann mit einem Bakterium fermentiert werden, und zwar mit dem Bacillus subtilis varietas natto. Also das ist die Natto-Variante von Bacillus subtilis, also ein spezieller Stamm, der nur für Natto verwendet wird. Und der fermentiert die Sojabohnen ganz besonders. Also der Geschmack ist ganz, ganz intensiv und er bildet auch einen ganz charakteristischen klebrigen Fadenschleim. Ja, das sind bestimmte Polyglutamate, die eben auch von den Mikroben gebildet werden. Also wenn du schon mal Natto gegessen hast, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Das schaut dann ganz witzig aus. Es ist so wie so Käsefäden. Ja? Und es ist wirklich ein sehr eigener Geschmack, sage ich jetzt mal. Warum sind jetzt fermentierte Lebensmittel eigentlich so toll? Und das ist eigentlich wirklich der spannende Teil. Es wird auch ein bisschen biochemisch, wie bei mir meistens, aber keine Angst. Also ich werde das verständlich erklären. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, entsteht ja eine ganze Menge, wenn Mikroorganismen, also Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze, ein Lebensmittel, ein Ausgangsprodukt fermentieren. Und man kann eigentlich sagen, dass das, was dann rauskommt nach einer Fermentation, also das fermentierte Lebensmittel dann, gar nicht mehr unbedingt mit dem Ausgangslebensmittel vergleichbar ist. Wenn wir jetzt die Milch als Beispiel hernehmen, wenn du aus Milch Joghurt machst oder Käse, dann ist der Käse und dann ist das zwar das gleiche Ausgangsprodukt, aber der Käse oder auch das Joghurt, die Sauermilch, die Buttermilch, der Kefir ist so viel mehr als die Milch war, weil einfach diese Mikroorganismen ins Spiel kommen und du kannst dir das so ähnlich vorstellen wie, wie wenn fermentierte Lebensmittel, wenn du das als kleine Mikroorganismen in Chemiefabriken vorstellst. Also die Mikroorganismen, die Bakterien, Hefen und Pilze, die machen das Essen eben nicht nur haltbar und spannender im Geschmack, sie verändern auch komplett die Strukturen der Eiweiße, der Kohlenhydrate, der sekundäre Pflanzenstoffe, wenn es halt sich um Pflanzen handelt, sodass dein Körper, dein Darmzoo einfach mehr damit anfangen können. Also es ist ein riesen Zusatzplus und das ist übrigens eben auch in vielen wissenschaftlichen Studien schon belegt. Es ist eben auch der Grund dafür, dass zum Beispiel die gesundheitlichen Wirkungen von fermentierten Milchprodukten und von Milch komplett unterschiedlich sind. Ja? Also es wird ja der Milch immer nachgesagt, dass sie verschleimt und dass sie Entzündungen fördert und. Und das ist überhaupt nicht der Fall, sogar das Gegenteil, wenn man sich fermentierte Milch und Milchprodukte anschaut. Was wird jetzt da alles so produziert? Organische Säuren einerseits, ganz klar. Milchsäure, Essigsäure, teilweise Buttersäure, also Butyrat, dann verschiedenste bioaktive Peptide. Das sind quasi kleine Eiweißschnipsel, die entstehen, wenn Bakterien größere Proteine in kürzere Ketten schneiden mit ihren Verdauungsscheren, mit ihren Enzymen. Das passiert zum Beispiel im Fall vom Sauerteig mit dem Gluten, also mit dem Klebereiweiß. Oder auch bei den Milchprodukten natürlich werden die Caseine, also die Proteine in der Milch, zerschnipselt. Und manche von diesen bioaktiven Peptiden, von diesen Eiweißstückchen, die können zum Beispiel blutdrucksenkend wirken, andere modulieren das Immunsystem oder wirken entzündungshemmend. Dann werden Acrylate produziert oft. Das sind Säuren, die entstehen, wenn Mikroorganismen aromatische Aminosäuren wie Tyrosin oder Phenylalanin umbauen. Eine aromatische Aminosäure hat jetzt nichts mit dem Geruch in dem Sinn zu tun, so vom Aroma, sondern das bedeutet einfach die chemische Struktur. Das ist ein gewisse Struktur in der Aminosäure, ein Benzenring. Aber es tut jetzt nichts zur Sache. Wichtig ist, dass du dir merkst, diese Acrylate, die können antioxidativ und entzündungsmodulierend wirken. Dann gibt es sogenannte Exopolysaccharide. Das sind Zuckerketten, die die Bakterien nach außen abgeben, also so eine Art Schleim. Zum Beispiel das Kefiran vom Kefir. Also wenn du die Bauchdetektivgeschichte zum Kefir angehört hast, weißt du, wovon ich spreche. Oder auch Milchsäurebakterien im Joghurt geben solche Exopolysaccharide ab. Und die können wiederum als Futter für den Darmzoo dienen, also für deine Darmbakterien. Und auch die Darmbarrierefunktion unterstützen und sich positiv auf den Stoffwechsel auswirken. Außerdem ist es so, dass die Mikroorganismen in den fermentierten Lebensmitteln manche Nährstoffe besser verfügbar machen für dich. Das heißt, sie bauen Antinährstoffe ab, zum Beispiel Phytinsäuren, die in den Getreidesorten drinnen sind, oder sie zerlegen eben Eiweiß in Aminosäuren und Peptide, also in kleinere Bestandteile. Dann hat es deine Verdauung nicht so schwer, dann muss sich der Magen mit seinem Pepsin nicht so anstrengen. Und sie können auch zusätzlich Vitamine, vor allem einzelne B-Vitamine und Vitamin K, bilden. Also du siehst schon, ein riesen Zusatzplus, und das sind jetzt nur ein paar Dinge, ein paar Substanzen, die da produziert werden. Wir wissen eigentlich noch nicht alles. Ja? Das ist alles noch Teil der Forschung. Da wird sicher in den nächsten Jahren viel entdeckt werden, was es noch so gibt in diesen fermentierten Lebensmitteln. Gerade wenn du jemand bist, der diese Bauchdetektivgeschichte hört und an Bauchbeschwerden leidest, dann kannst du dir auch mitnehmen, dass diese Fermentation einfach bedingt, dass viele Menschen fermentierte Lebensmittel besser vertragen. Also Sauerteigbrot zum Beispiel viel besser als normales Brot, weil eben die Fructooligosaccharide schon teilweise abgebaut sind und auch das Gluten in kleinere Stückchen zerlegt ist. Oder Kefir, Joghurt, Kir und auch Käse werden oft besser vertragen als reine Milch, weil ein Teil des Milchzuckers eben schon eben gefressen wurde und auch die Eiweißstruktur verändert ist. Also da gibt es ganz viele Benefits, und trotzdem natürlich gleich mal in kleinen Mengen probieren. Also wenn du das länger nicht gegessen hast oder so, dann natürlich immer alles, was man wieder ausprobiert, in kleinen Mengen. Abgesehen von der Tatsache, dass eben so viele Stoffe produziert werden und um- und aufgebaut und abgebaut werden von den Mikroorganismen bei der Fermentation, ist auch noch ein Thema, was man immer wieder hört, ist, dass die Fermente ja automatisch auch probiotisch sind. Das heißt, dass dadurch, dass da Keime drinnen sind, wenn man das isst, dass das dann gleich auch sich zusätzlich zum Darmzoo dazusetzt. Ja, dass du da quasi neue Darmzoo-Mitbewohner gleichzeitig mit isst. Ja. Und das ist aber nicht ganz genau so. Ja. Also streng genommen ist es so, die WHO und Fachgesellschaften definieren Probiotika, indem dass sie sagen, es müssen lebende Mikroorganismen sein, die in ausreichender Menge aufgenommen einen gesundheitlichen Nutzen für den Wirt haben. Ja, die müssen charakterisiert sein bis auf Stammesebene, also nicht nur Lactobacillus irgendwie, sondern wirklich zum Beispiel Escherichia coli Nissle 1917 oder Lactobacillus plantarum 299V. Also dann muss auch immer in Studien gezeigt worden sein, dass dieser konkrete Stamm in der und der Menge die und die Wirkungen hat, zum Beispiel Verkürzung von Durchfall, weniger Reizdarmbeschwerden und so weiter. Ja. Und fermentierte Lebensmittel sind jetzt nicht automatisch probiotisch, weil die allermeisten fermentierten Lebensmittel zwar Mikroorganismen enthalten, aber die sind nicht so genau definiert, nicht auf, bis auf die Stammesebene charakterisiert. Und aktuell gibt es auch noch nicht so viele Studien mit fermentierten Lebensmitteln. Es sind jetzt einige im Laufen. Es gibt einiges, was ich mir eben als Vorbereitung für diese Bauchdetektivgeschichte angeschaut und durchgelesen habe. Aber natürlich weit nicht so viel wie mit probiotischen Bakterien. Außerdem war lange die Frage offen, ob solche Mikroorganismen aus den fermentierten Lebensmitteln, aus einem Joghurt, einer Sauermilch, Buttermilch, Kefir, Sauerkraut und so weiter, ob das überhaupt den Darm erreicht, ob das nicht alles schon im sauren Magen, durch die Magenpassage und die Verdauungsenzyme aus Bauchspeicheldrüse, Galle und so weiter abgetötet werden. Und mittlerweile hat sich da die Ansicht etwas verschoben, weil Studien gezeigt haben, dass Mikroorganismen aus fermentierten Lebensmitteln, zum Beispiel Joghurt, Käse, Kefir, Kimchi, doch durchaus lebenden Darm erreichen und auch im Stuhl nachgewiesen werden konnten, wenn diese Produkte wirklich regelmäßig gegessen wurden, also täglich quasi. Also es ist so, wenn man das Lebensmittel wieder absetzt, das ist aber auch beim Probiotikum so, dann wissen wir, dass die meisten probiotischen Keime oder eben Mikroorganismen dann auch wieder verschwinden. Also sie sind eher Gäste auf Zeit als neue Dauermieter in deinem Darmzoo. Aber wir sehen trotzdem positive Effekte auf das Mikrobiom, also auf den Darmzoo. Das heißt, es wird diverser, es wird bunter im Darmzoo. Es verbessern sich Entzündungsmarker, man sieht Veränderungen im Stoffwechsel. Das heißt aber auch, es scheint weniger wichtig zu sein, dass sich Probiotika dauerhaft im Darmzoo ansiedeln. Also unter Probiotika meine ich jetzt Mikroorganismen, sondern es dürfte da die Signale, die das Immunsystem bekommt über Zellwandbestandteile, Oberflächenstrukturen, dass das einfach auch wichtig ist und einen Effekt haben dürfte. Und auch eben diese Stoffwechselprodukte, von denen ich vorher gesprochen habe, diese ganzen verschiedenen Substanzen, die da produziert werden, von organischen Säuren über bioaktiven Peptiden, Acrylaten, Exopolysacchariden und so weiter, dass das eben auch einen Rieseneffekt hat. Und insofern ist es auch so, dass es nicht stimmt, dass fermentierte Lebensmittel nur dann wirken, wenn die Mikroorganismen noch leben, sondern dass auch in pasteurisierten Produkten oder auch zum Beispiel im Sauerteigbrot, wo ja die Bakterien definitiv tot sind, ja, nach dem Backen, dass das trotzdem etwas bringt. Wir sehen zum Beispiel, also ich habe eine Studie rausgesucht, die ist schon etwas älter, von 2018, von Nielsen et al. Die haben gezeigt, die haben sich angeschaut, frisches, unpasteurisiertes Sauerkraut mit pasteurisiertem Sauerkraut verglichen und beide Varianten haben Reizdarmbeschwerden verbessern können. Und eine andere Arbeit zum Thema Sauerkraut von Schropp et al. Aus 2025, die haben eben auch geschaut, die haben da Sauerkraut 4 Wochen gegeben und dann Crossover, also quasi die Gruppen vertauscht, ja. Und man hat sogar da in dieser Arbeit gesehen, dass pasteurisiertes Sauerkraut zu einem signifikanten Anstieg an kurzkettigen Fettsäuren geführt hat. Das sind Butyrat, Propionat, also so kurzkettige Fettsäuren, die das Mikrobiom, also unser Darm, so bildet und dann den Darmschleimhautzellen, also den Enterozytenzellen, als Nährstoffe zur Verfügung stellen. Also das ist eine Symbiose, die da passiert. Und das wurde durch pasteurisiertes Sauerkraut eher getriggert als durch das frische, also nicht behandelte Sauerkraut. Und diese Daten, und da gibt es noch einige mehr, ja, die sprechen, und einige sind auch noch im Laufen, ja, an Studien, die sprechen halt dafür, dass ein Großteil der Wirkung wirklich über diese Stoffwechselprodukte läuft. Also das, was die Mikroorganismen im Glas oder im Fass oder was auch immer produziert haben. Und es ist quasi wichtiger, das, was sie schon getan haben, bevor du das Lebensmittel isst. Ja, also die Nährstoffe aufschließen, andere bioaktive Stoffe, Säuren und so weiter bilden, die das Lebensmittel eben dann verändern und auch den Geschmack. Und das ist natürlich super, gerade für Menschen, die vielleicht vorsichtig sein müssten mit lebenden Fermenten, die immungeschwächt sind, schwanger oder sowas. Also man kann auch pasteurisiertes oder gekochtes oder gebackenes fermentiertes Lebensmittel verwenden und hat trotzdem einen Benefit davon. Wann solltest du bei fermentierten Lebensmitteln eher vorsichtig sein? Das möchte ich auch noch kurz besprechen, weil da eben auch leider viel Halbwissen oft kursiert. Ich möchte euch eben auch keine Angst machen, ich möchte nur ein paar Bereiche erwähnen. Und ein Thema, was ich oft höre, ist, ja, wenn ich Histaminintoleranz habe, dann kann ich eh keine fermentierten Lebensmittel, weil da wird ja so viel Histamin produziert und so weiter. Ja. Hier ist es ganz wichtig, dass du Folgendes verstehst. Und wenn du bei mir in der Ernährungstherapie schon warst, betreffend Histamin, Histaminintoleranz unter Anführungszeichen, oder wenn du dir meinen Wissenshappen-Vortrag zum Histamin geholt hast, dann weißt du das schon. Histamin entsteht aus einer Aminosäure, aus einem Eiweißstoff quasi. Und das ist die Aminosäure Histidin. Und da wird die Carboxylgruppe abgespalten mit Hilfe eines Enzyms, einer Schere, die Histidin-Decarboxylase. Und da wird dann Histamin gebildet dadurch. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, je mehr verfügbares Histidin, also je mehr Eiweiß drinnen ist im Ausgangsprodukt, umso wahrscheinlicher kann das sein, dass sich Histamin bildet. Bedeutet wiederum, in einem Wasserkefir oder in einem Kombucha, der ja mit Tee oder Fruchtsaft hergestellt wird, gezuckerter Tee oder Fruchtsaft als Ausgangslebensmittel, kann sich gar nicht viel Histamin bilden, weil da Kohlenhydrate drinnen sind und kein Eiweiß. Ja? Das bedeutet, du musst immer hinterfragen, was hast du für ein Ausgangslebensmittel, wie viel Eiweiß ist da drinnen und wie viel, so kannst du dann die Wahrscheinlichkeit abschätzen, wie viel Histamin sich bilden kann. Und natürlich, wie lange dauert die Fermentation? Ja? Weil wenn das nur ganz kurz ist, ja, wenn das einen Tag ist oder so, dann ist natürlich wird weniger Histaminproduktion möglich, als wenn das länger dauert. Drum sind auch diese klassischen histaminreichen Lebensmittel lange gereifte, sehr intensive Käsesorten, wie zum Beispiel, was weiß ich, 12 Monate gereifter Bergkäse oder ganz alter Gouda-Käse oder diese verschiedenen Schimmelkäse, die wirklich lange lagern und sehr, sehr intensiv schon sind. Oder auch eben gereifte Wurstwaren, Salami, Rohschinken sind die Klassiker, Wein natürlich, manche Biere. Ja, also das heißt, da ist es wahrscheinlicher, als wenn du jetzt einen milden Käse hast oder einen Frischkäse oder wenn du einen Joghurt hast. Ja, selbstverständlich, da kann sich auch etwas bilden, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß und es kommt dann immer natürlich im Endeffekt auf die Menge an, die du davon isst. Bei Gemüsefermenten zum Beispiel, Sauerkraut, Kimchi und so weiter, da kann sich auch Histamin bilden, aber weitaus weniger wie zum Beispiel in diesen lange gereiften Käsesorten. Ja. Es kommt immer darauf an, welche Bakterien sind beteiligt, wie lange können sie fermentieren, bei welcher Temperatur wird fermentiert. Ja. Also wenn du Histaminthemen hast, dann ist Vorsicht schon geboten, aber eher bei wirklich lange gelagerten, lange gereiften Lebensmitteln und nicht bei milderen Varianten. Der zweite Punkt ist Personen, die MAO-Hämmer einnehmen. Das sind bestimmte Antidepressiva, teils auch Parkinson-Medikamente, die MAO-Hämmer blockieren das Enzym Monoaminooxidase. Und die Monoaminooxidase ist unter anderem für den Abbau von Tyramin zuständig. Und Tyramin ist, so wie Histamin, auch ein biogenes Amin und kommt eben genauso in gereiften Käsen, fermentierten Wurstwaren, in fermentierten Sojaprodukten, Miso, Natto, Sauerkraut und manchen alkoholischen Getränken vor. Also das ist ungefähr das gleiche Thema wie vorher mit Histamin. Dieses Abspalten der Carboxylgruppe, das kann ja mit jeder Aminosäure passieren, weil die Aminosäure hat immer eine Aminogruppe, darum heißt sie Aminosäure, und eine Carboxylgruppe. Ja? Und es wird bei der Fermentation dann sehr oft durch diese Decarboxylase die Carboxylgruppe abgespalten. Und das Resultat ist dann, dass sich aus der Aminosäure ein biogenes Amin bildet. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren. Insofern können sich dann auch theoretisch 20 verschiedene biogene Amine bilden. Und wiederum gleiches Problem oder gleicher Sachverhalt. Je länger fermentiert wird und je eiweißreicher das Lebensmittel ist, das fermentiert wird, umso größer das Risiko. Ja, ja, und wenn natürlich, wenn du ein Medikament wie eben diese MAO einnimmst, also wenn du einen MAO-Hemmer einnimmst, so muss ich sagen, dann kann natürlich Tyramin und auch andere biogene Amine nicht ausreichend abgebaut werden. Und das führt dann zu einem gefährlichen Blutdruckanstieg zum Beispiel. Ja, es gibt in der Literatur, spricht man da, also gibt es den Begriff Cheese Reaction. Ja, also das heißt, das ist wichtig, dass man da aufpasst. Ja, und der letzte Punkt ist, wenn du immunsupprimiert bist, wenn du schwanger bist, ja, also da ist es so, dass gerade bei stark immungeschwächten Menschen soll man auf jeden Fall keine rohen, lebenden Fermente einnehmen, essen, weil da die Keimzahl natürlich sehr hoch ist. Und da sind pasteurisierte Produkte eine gute Wahl. Auch Fermente, die dann gekocht werden, zum Beispiel wenn du Sauerkraut irgendwo mitkochst, Miso, Paste in die heiße Suppe gibst, Sauerteigbrot, ja, das ist natürlich dann eine gute Möglichkeit, genauso wie in der Schwangerschaft. Und Stichwort Schwangerschaft, da gibt es gerade eine ganz spannende Studie, die gerade läuft, die MOMS-Studie. MOMS, das steht für Maternal and Offspring Microbiome Study. Die läuft an der Stanford University unter der Leitung von Dr. Christopher Gardner. Also super interessant, weil da geht es darum, ob eine höhere Diversität des mütterlichen Mikrobioms, also des mütterlichen Darmzoos, wenn viele fermentierte Lebensmittel und auch grundsätzlich ballaststoffreiche Lebensmittel gegessen werden, ob das Risiko für Allergien beim Kind beeinflussen kann. Ja, die Studie läuft noch, die hat im Februar 2022 gestartet und läuft noch bis September 2029. Ja, wird interessant, was da rauskommt. Ja, und jetzt, wo du voll über das Thema Fermentation im Bilde bist, weißt, welche Arten es gibt, was die Mikroorganismen überhaupt machen, was sie denn alles produzieren, möchte ich dir noch 7 kurze Tipps an die Hand geben, mit denen du dir Fermente in deinen Essalltag holen kannst. Ganz easy. Der Tipp Nummer 1 ist, denk in Fermentmomenten und nicht in Gramm. Das heißt, einfach wie oft am Tag kannst du ein fermentiertes Lebensmittel einbauen, auf deinen Teller geben, in deine Bowl, in dein Glas. Ja? Und starte mal mit 1 bis 2 Fermentmomenten am Tag. Und wenn das passt, dann kannst du auf 3 steigern. Das macht schon mal einen riesen Unterschied. Und so ein Fermentmoment, das können zum Beispiel ein paar Löffel Joghurt sein, ein kleines Glas Kefir, 1 bis 2 Esslöffel Sauerkraut oder Kimchi in einen Salat, auf ein Brot, ein Schnapsstamperl Kombucha, eine Scheibe Sauerteigbrot. Also du siehst schon, es ist dann wirklich einfach und es kommt so wie bei den Plant Points kommt es nicht unbedingt auf die Menge an, sondern auf wie oft du das einbaust. Tipp Nummer 2, starte mal, wenn du ein Newbie bist diesbezüglich, dann mal mit vertrauten, milden Fermenten. Ja? Gerade wenn du noch wenig Erfahrung hast oder deine Kinder oder deine Angehörigen, dann nimm mal was nicht so streng schmeckt. Joghurt zum Beispiel, das man ja super einbauen kann, in der Früh, am Nachmittag als Jause, als Nachspeise, mit Obst, mit Nüssen, Samen komponieren. Man kann es in Kuchen einarbeiten, in Pancakes. Man kann es mit Marmelade verrühren. Also da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. auch Sauerrahm kannst du hernehmen, das ist auch fermentiert. Da kannst du das zum Verfeinern von Suppen oder Soßen nehmen, als Fülle von Palatschinken, zum Beispiel Sauerrahm und Zimt und Zucker. Oder du kannst zu Pancakes dazu essen oder zu Mehlspeisen als fermentierte Beilage, auch nicht nur fermentiert, sondern eben auch ein bisschen mehr Eiweiß dann natürlich bei Obstknödeln, beim Apfelstrudel zum Beispiel. Probier das mal aus. Kefir kannst du auch gut einbauen. Wenn es dir zu sauer ist, dann vielleicht 50-50 mit Joghurt mischen am Anfang. Ideal ist er, finde ich, als Salatdressing auch mal, ja, dann mit Kräutern noch, Salz und Pfeffer, also sehr, sehr köstlich. Auch milde Käsesorten, ja, oder Käsewürfel, Käsescheiben, ja, das ist schon ein super Einstieg und vielleicht hast du den eh schon in deinem Essalltag dabei. Der Tipp Nummer 3 wäre, Fermente als Topping in kleinen Mengen verstecken. Also du musst nicht unbedingt einen halben Teller Sauerkraut essen. Es reicht auch, wenn du so ein bisschen was als Topping oder als kleine Beilage dazu gibst. Zum Beispiel ein bisschen Sauerkraut, ein mildes Kimchi statt Salatblättern in einem Sandwich oder einem Wrap. Super genial finde ich die Kombination mit Frischkäse oder Cottage Cheese. Das schmeckt mit Kimchi hervorragend. Probier es unbedingt aus. Du kannst das gern auch in Bowls oder Salate reingeben. 1 bis 2 Esslöffel fermentiertes Gemüse, rote Rübenkraut, Karottenferment oder so. Bei Suppen und Eintöpfen kannst du dann in die fertige Suppe Löffel Joghurt, Kefir, Sauerrahm einrühren oder eben einen Klecks obendrauf geben. Ja, das sind alles so kleine Möglichkeiten, das einzubauen. Mein 4. Tipp ist, dass du clevere Küchenswaps nützt. Das heißt einfach austauschen. Das ist das Motto der Devise. Zum Beispiel Miso-Paste statt Suppenwürfel. Ja? Also ein Teelöffel Miso in heißem Wasser statt einem Suppenwürfel. Da hast du genauso diesen guten Umami-Geschmack und gleich die Ferment-Metabolite mit dabei. Also all die Stoffe, die Mikroorganismen produzieren. Dann such dir ein gutes Sauerteigbrot statt dem Standardbrot. Das ist nicht nur besser verträglich, vor allem wenn du mit FODMAPs ein Thema hast, also mit Fructooligosacchariden konkret, sondern du hast eben grundsätzlich den ganzen Benefits von fermentierten Lebensmitteln. Und bau immer mal Kombucha oder Wasserkefir ein, statt einer Limonade zum Beispiel. Das ist eine super Möglichkeit und du kannst es ja auch, wenn dir das zu intensiv ist, kannst du es ja immer auch verdünnen mit einem Fruchtsaft oder mit Wasser, wenn es dir zu sauer ist oder so. Ja, das ist eine super Möglichkeit, ganz einfach. Mein 5. Tipp ist, probier Fermentieren einfach selber aus und es gibt so Mini-Fermentationsmöglichkeiten, die für Einsteiger und Einsteigerinnen super gut geeignet sind. Zum Beispiel Honigknoblauch. Das bedeutet, du nimmst ganze geschälte Knoblauchzehen, die legst in Honig ein, kannst dir mal ein kleines Glas mit ein paar Zehen machen, dann schließt du das Glas und nach einigen Tagen wird der Knoblauch viel milder, der Honig wird flüssiger und es ist zum Beispiel perfekt für ein Dressing oder für Marinaden. Das ist übrigens eine Idee aus dem neuen Buch von Professor Tim Spector. Er hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Ferment, the life-changing power of microbes. Es ist seit September 2025 erschienen und da sind auch ganz, ganz viele Ferment-Rezepte drinnen, von Einsteiger-Varianten bis hin zu wirklich very sophisticated stuff, aber kann ich sehr empfehlen. Ich bin da selbstverständlich nicht umsatzbeteiligt, also das ist jetzt einfach eine Herzensempfehlung von mir. Du kannst auch selber Sauerkraut machen, das ist auch nicht so kompliziert. Du nimmst einen Kopf Kraut, dann wird das eingesalzen, zusammendrücken, also durchkneten, in ein Glas rein, stehen lassen, fertig. Und wenn du Rotkraut verwendest, was zwar bei Sauerkraut nicht üblich ist, aber warum nicht, ja, dann ist das gleich noch ein bisschen ein Zusatzbenefit, weil du hast da auch noch viel mehr Polyphenole drinnen, also das, was das Kraut so lila macht, ne? Und ja, probier es einfach aus, wenn du Lust hast. Mein sechster Tipp ist, wenn du sensibel bist, dann eher erst gekocht oder pasteurisiert verwenden. Also das heißt, gerade wenn du Reizdarmsyndrom hast, starke Blähungen, immer wieder Histaminproblematiken oder du einfach unsicher bist, dann wirklich schonende Varianten zum Start, Sauerteigbrot, Sauerkraut mitgekocht, in einem Eintopf, in einer kleinen Menge mal dazugegeben, in einer Suppe oder so. Miso-Paste in die heiße Suppe, also Suppenwürfel, Joghurt und Kefir in kleinen Mengen, einmal nur ein paar Esslöffel. Und wenn das dann gut funktioniert, dann kannst du ja Kombucha dazu nehmen, dann kannst du rohes Sauerkraut, einen Teelöffel, einen Esslöffel dazu nehmen, ein bisschen Kimchi essen in einer Bowl, in einem Salat oder auf einem Brot oder so. Also ja, Step by Step. Und der siebte und letzte Tipp ist, denk in Vielfalt über Wochen. Also so ähnlich wie ich gleich am Anfang gesagt habe, dein Darmzoo, der lebt von der Vielfalt. Das gilt sowohl fürs Darmzoofutter, also für die Plant Points, als auch für die Fermente. Das heißt, du nimm dir einfach mal vor, dass du, was ich in den nächsten 4 Wochen, probiere ich jede Woche ein neues fermentiertes Lebensmittel aus. In der ersten Woche zum Beispiel einmal ein Kefir, in der zweiten Woche Kimchi, in der dritten Woche Kombucha, in der vierten Woche Miso oder Tempeh oder mal Natto. Ja, du wirst sicher nicht alles lieben, ja, nicht alles wird dir schmecken, aber mit der Zeit wirst du ganz bestimmt deine persönlichen Lieblingsfermente herausfinden. Ja, danke, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du hast dir wieder ganz viel mitnehmen können aus dieser Bauchdetektivgeschichte. Empfiehl sie bitte gerne weiter. Schick den Link einfach an Freunde, Bekannte, Verwandte oder wenn du eine Ernährungsfachkraft bist, dann an deine Patienten, Patientinnen oder an Kollegen und Kolleginnen. Ich freue mich riesig, wenn die Infos unter die Leute kommen, wie man so schön sagt. Und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, weil du weißt, es ist nur ein paar Minuten deiner Zeit und mir bringt es einfach riesig viel, weil dann meine Bauchdetektivgeschichte einfach viel besser auf den Podcast-Plattformen angezeigt werden. In diesem Sinn, danke für deine Zeit schon mal und wir hören uns bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela. Thank you.